Drago ist zurück, Pep Boll verzückt Salzburg, ein historischer Punkt für den GRK und die Vasektomie der österreichischen Schiedsrichter. Liebe Leute, es gibt viel zu diskutieren mit meinem Hasen Harald Brandl und dem Mann, der von seiner Freundin im Tippspiel aber mächtig hops genommen wird, nämlich Patrick Gstettner. Mein Name ist Johannes Christoffritsch, Answer-Konferenz. Gehen wir's an.
Nicht so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Dragovic war wie ein Ferrari im Bieler Parkplatz neben lauter VW und Skoda. Hab schon ganz vergessen, wie echte Profispieler im violetten Dress ausschauen. Wir starten mit diesem Premium-Tweet vom Andreas in die 16. Episode. Ich würde gerne auch mit diesem Feelgood-Thema reinstarten, bevor wir die Wahr-Diskussion starten. Wie habt ihr denn die Rückkehr des verlorenen Sohnes miterlebt?
Bitte, Harald.
Du warst
im Stadion.
Ja? Ja, aber wie war es?
Nein, man hat schon gemerkt, dass die Freude da aus der Anhängerschaft ist schon sehr, sehr groß. Also man hat es in jeder Szene bei diesem Spiel gemerkt. Riesenjubel bei seinem ersten Ballkontakt nach 2 Minuten 18. Oftmals Szenenapplaus, schon als die Aufstellung durchgesagt worden ist und so weiter. Also die Fans sind sehr, sehr froh, dass der Drago wieder da ist. Mhm. Und auch er, glaube ich, war sehr froh. Also beim 1-1, das war das einzige Austria-Tor, wo er am Platz gestanden ist, hat er, obwohl es schon ein sehr weiter Weg war, zu dem Zeitpunkt der Partie, den Sprint bis ganz nach vorne zum Jubeln gemacht und dann auch extra noch einmal vor der Tribüne gejubelt, dann noch einmal die Fans gepusht. Also man merkt, dem taugt schon, dass er wieder daheim ist.
Ja, ist eine gute Sache für einfach alle Parteien, finde ich. Ich meine, die Austria braucht einen Leader-Typen. Dragovic ist ein kompletter Leader-Typ. Ich meine, 100 Länderspiele, insgesamt 9 Meistertitel hat er gefeiert in der Schweiz, in Serbien und halt eben in der Ukraine mit Kiew. Mhm. Das braucht einfach die Austria. Und ich finde es auch gut für die Bundesliga, also für die Liga an sich, dass der Drago wieder da ist, ist schon
großer Name, coole Sache, wichtig auch vor allem in diesem Transfersommer, wo vielleicht jetzt ja nicht alles so funktioniert hat aus Austria-Perspektive, aber dafür wurde ja auch Jürgen Werner und Co. schon auch gefeiert für diese Rückholaktion von Alexander Dragovic, aber nicht, oder? Ich meine, jetzt mit diesem Transparent hat man Jürgen Werner jetzt nicht gefeiert.
Ich glaube, Alex Dragovic ist für die Rückholaktion gefeiert worden, nicht Jürgen Werner. Ja, Transparent, unsere Wunschlösung, Werner und Orti raus, war, ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Ablöse gefordert wird. Ist aber schon auch, finde ich, ein Zeichen, dass jetzt nach diesen schwierigen Tagen und Wochen bei der Austria, dass der harte Kern die sportlich Verantwortlichen und nicht den Trainer da ins Visier genommen hat.
Ja, das wäre eigentlich so aufgeregt, oder? Dass es gleich mal so eine Panikaktion gibt und Stefan Helm, dass er dann eigentlich dass seine Ära schnell wieder endet. Von dem her ist ja schon etwas überraschend auch dann als Austria-Trainer präsentiert worden. Ich hätte es mir nicht gedacht, dass man mit Stefan Helm in diese Saison geht, aber ich glaube, man hat auch gesehen, nach dem Schlusspfiff, das war schon sehr, sehr viel an Ballast, was da, glaube ich, auch von den Schultern von Stefan Helm gefallen sind.
Ja, sicher, stell dir vor, die hätten jetzt gegen den WRC auch noch verloren oder gar auch nur ein X geholt, dann ist die Saison halt echt schon am Anfang schon so in Scherben eigentlich. Ich glaube, dann wäre auch der Helm nicht mehr Austria-Trainer gewesen. Hätten sie gestern nicht gewonnen.
Glaubst du wirklich?
Ich glaube, sie hätten ihn ersetzt.
Du als Austria-Experte?
Nein, ich glaube, dass er trotzdem geblieben wäre. Ich glaube, dass die Austria da, oder halt die Verantwortlichen ihm schon die Zeit geben, um was zu entwickeln. Und ich meine, einen Trainer zu dem Zeitpunkt der Saison zu entlassen oder auch nur anzuzählen, wie es im Alltag hier passiert ist, auch Joachim Standfest hat seinen Kopf aus der Schlinge gezogen am Wochenende.
Wie kann man das, also Roli Kirchl, diese Aussage an sich?
Haben wir letzte Woche schon besprochen, ja, also ist eigentlich ziemlicher Irrsinn.
Ja. So ein bisschen ein No-Brainer, finde ich, diese Ansagen
Aber ich glaube, Roli Kirchl hat diese Aussage dann im Nachhinein auch bereut, weil das wirft ja kein gutes Bild auf ihn als Sportdirektor und auf Alltag generell. Wenn du noch einer oder zwei Partien schon den Trainer anzählst, dann wirkt das eher lächerlich. Aber nochmal zurück zur Rückkehr von Alexander Dragovic. 5005 Tage hat es gedauert, bis er wieder violett getragen hat. Und natürlich ist das auch von der Twitter-Community gefeiert worden. Justinio hat zum Beispiel getwittert, Dragovic, mein König. Welche Rolle kann denn jetzt der Alexander im Grunde auch auf und abseits des Platzes bei der Austria einnehmen. Ich meine, die Position an sich defensiv, so ganz für diesen kreativen Spielaufbau wird er jetzt nicht vorhanden sein.
Ich korrigiere dich nur ungern, aber trotzdem 5.005 Tage seit seinem letzten Auftritt in der Generali Arena, also 4.992 Tage seit seinem letzten Auftritt für die Wiener Austria.
Nur die Einleitung durchgelesen von deinem...
Ja, war schlecht. Aber nur überflogen, wie es ausschaut. Ich meine, gestern, die haben eine halbe Stunde vor Spielbeginn angesagt, dass der Flock mit der Nummer 15 und Dragovic schon ausverkauft ist im Fanshop, über 200 Dressen und damit Dominik Fietz überholt. Mhm. Ich glaube, Rang 3 bei den violetten Dressen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist Cristiano.
Ja, okay. Ja,
ich glaub, Cristiano, das hat ja Namensgründe.
Ja. Aber ich glaube übrigens, dass Aboubakar Berry da jetzt... Der hat das Zeug zum Publikumsliebling
bei der Jetzt hat bei der er wieder Austria. Gute Leistungen gezeigt.
Ja. Aber zurück zu Drago. Ich meine, erstens mal, man hat es gestern schon gesehen, er ist halt extrem passsicher. Also im Spielaufbau hilft er da aus, der auf jeden Fall. Er braucht natürlich ein bisschen, um wieder in diese Matchpraxis reinzukommen. Das hat man bei diesem einen Foul an Diano Ballo gesehen, das dann letztendlich wo der Freistoß zum 0-1 geführt hat.
Von Sukic.
Ich glaube aber auch, dass seine Rolle als Moderator sehr wichtig sein wird. Hat man gestern schon gesehen, als er da ein bisschen diese Kritik an Ortlechner und Werner, also versucht hat, dem ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mhm. Das heißt, einerseits Moderator zwischen Verein und Fans oder Verein und Öffentlichkeit. Andererseits ist er halt einfach ein absoluter Vollprofi und das tut einigen in der Mannschaft der Austria schon sehr gut und vor allem halt ein riesiges Vorbild für die ganzen Jungen.
Ja, das denke ich mal. Ich glaube auch, die Austria braucht einen Dragovic wie ein bisschen Brot und es ist so wichtig, glaube ich, wirklich auch für das Team an sich, dass er jetzt da ist mit seinen Leaderqualitäten und dem auch.
Die Austria hat ja mit solchen Rückholaktionen auch schon gute Erfahrungen gemacht. Markus Suttner zum Beispiel, was sagt ihr generell? Was haltet ihr von solchen Rückholaktionen? Gab es ja in den letzten 20 Jahren schon auch einige, die nicht so funktioniert haben, wie man sie das vorgestellt haben, auch im Verteilerkreis?
Grundsätzlich kommt es halt darauf an, ob das dann matcht oder nicht. Schwierig zu sagen, grundsätzlich bin ich schon mehr für solche Rückholaktionen, wenn es Sinn macht, wenn es Sinn ergibt.
Ich meine, bei Rapid, Burgstaller und Schaub, also bei Burgstaller
hat gefruchtet.
Ist aufgegangen. Ja. Hätte man überhaupt nicht vorgestellt, dass das so in der Form funktioniert.
Stimmt.
Schaub müssen wir noch schauen. Braucht nur ein paar Spiele, um zu zeigen, ob er das auch wieder abrufen kann, wo er einst war. Ja. Aber Austria, Nasser Barasic war eher ein Griff ins Klo.
Uff.
Bitte?
Uff.
Ja.
Wenn ich da zurückdenke.
Meister worden.
Ja, stimmt, aber da hat er keine wirkliche Rolle gespielt. Aber zum Beispiel Andi Herzog, die Rückholaktion bei Rapid damals war auch eher, ich glaube, der ist damals zu Lothar Matthäus Zeit zu Rapid gewechselt. War alles eher negativ aus Hütteldorfer Sicht. Also das hat nicht wirklich funktioniert. Ich meine, jetzt hat die Austria die Partie noch gedreht, 3-1. Könnte das so ein bisschen auch der Turning Point jetzt sein für die Veilchen? Stefan Helm jetzt ein bisschen mit mehr Brust natürlich kann auch in die nächsten Spiele gehen. Weil auch, ich meine, die kommenden Gegner lesen sich jetzt einmal so, als wären es schlagbar, wenn man sieht, Hartberg, Lask und Alltag. Naja, bitte was?
Also Hartberg, ganz ehrlich, natürlich sehr schweren Start gehabt in die Saison mit dem Spiel gegen Salzburg und gegen jetzt im Sturm. Die wollen, glaube ich, gegen die Austria jetzt erst recht halt eben gewinnen. Also das sehe ich ziemlich schwer, diese Partie. Und auch der Lask ist alles andere als einfach so nebenbei, hole ich mal da die Punkte ab.
Für die Austria gibt es keine leichten Spiele in dieser Liga.
Jo, davon aber es gibt mal sicherlich abgesehen. Noch schwierigere Gegner, sage ich mal.
Ja. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass halt jetzt einmal diese Drucksituation ein bisschen weg ist. Aber ja, lass die zwei Spiele nicht gewinnen, dann sind sie wieder drinnen.
Sind wir wieder genau da, wo wir vorher diese Partie waren. Slatansson hat die Frage gestellt, kann die Austria ihre neu erlangte Topform nächste Woche ohne Swifties im Stadion halten? Ich meine, knapp 11.000 waren in der Generali Arena. Wie viele Swifties waren da?
Es waren am Freitag.
8.000 Swifties.
Freitag zu Mittag hatten über 70 Swifties dieses Angebot der Wiener Austria
angenommen.
Ja. Okay, arg.
Wo hat man die unterbracht?
Auf der Westtribüne. Ja. Das ist die gegenüber von der Fantribüne neben den
Auswärtsfans. Ja.
Verstehe. Naja, ist nicht bei allen Stadien in Wien so klar, wie das mit den Himmelsrichtungen ist. Das ist ein bisschen die Familientribüne, dort waren sie ja untergebracht.
Hat es auch Freundschaftsbänder vielleicht mit Alexander Dragovic oder so Beflockung oder
ich keine Ahnung? Ich bin dann nicht auf die Westtribüne recherchieren gegangen, ich sag's dir, wie es ist.
Okay.
Sorry.
Ja, aber wird es jetzt da fortgesetzt, dieser Erfolgslauf der Austria nach diesem 3-2-1?
Wird sich weisen. Also auf jeden Fall ohne Swifties, aber
vielleicht hat der ein oder andere Swiftie Blut geleckt.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe diese Aktion an sich aber schon sehr, sehr skurril gefunden. Ich glaube, da hat man den meisten Taylor Swift-Fans jetzt ja nichts Gutes getan, eine Freikarte bei Austria gegen WRC anzubieten. Aber
das war keine Freikarte.
Das, ja,
50% der Mäßigung.
Ja, noch schlimmer.
Aber vielleicht waren diese rund 70 genau die Schnittmenge zwischen Austria-Fans und Swifties.
Ja, vielleicht. Kann natürlich auch sein. Bleiben wir noch bei dieser Partie, denn die lieferte schon auch generell viel Gesprächsstoff. Gab ein sehr umstrittenes Tor von Andy Gruber zum 1-1, das auch unser nächstes großes Thema wieder mal war. Eigentlich interessiert es mich gar nicht, über das zu diskutieren, weil es ja eigentlich immer wieder aufpoppt. Jede Woche wird über den VAR gesprochen. Ich glaube, in der Runde kommen wir nicht dran vorbei.
Ja, leider. Geht mir ganz ehrlich gesagt, Entschuldigung, am Arsch mittlerweile schon, weil das sind solche Entscheidungen. Ich meine, jetzt, wir kommen dann eh nachher noch auf das Rapidspiel zum Reden. Ja. Aber wie war die Erklärung noch einmal vom Schiedsrichter beim Austria-Tor vom Gruber?
Die ganze Vorgeschichte, vielleicht kannst du das nochmal genau erklären, weil du hast es uns vorher auch schon ein bisschen versucht zu erklären, damit wir verstehen, wir haben es aber nicht verstanden.
Genau, es gibt einen Abschluss von Mandy Fischer, glaube ich, da wird abgefälscht. Es ist zu dem Zeitpunkt des Schusses ist Gruber im Abseits. Mhm. Baumgartner kriegt den Ball an die Hand. Hm. Durch dieses Handspiel entsteht eine neue Spielsituation, weshalb sich das Abseits von Gruber aufhebt. Das Handspiel wird aber nicht geahndet, weil Vorteil gilt, weil Gruber dann direkt ins Tor trifft. Ist ja total logisch, ne?
Ja, weiß ich nicht.
Das kann man jedem Menschen relativ easy erklären.
Ja. Ja, ich meine, das war schon sehr eine umstrittene Situation. Ja. Ich finde es aber eigentlich die Szene bei Rapid Austria Klagenfurt habe eigentlich nur.
Ich meine, ganz kurz noch dazu, und das habe ich jetzt bis zum Ende nicht ganz verstanden, weil, wenn ich das richtig verstehe, es eine gewollte Situation sein muss des Verteidigers, um eine neue Spielsituation herbeizuführen. Mhm. Also wenn er jetzt einfach nur abfälscht, ist es keine gewollte Aktion. Ja. Das heißt, eigentlich ist die Interpretation, dass das Handspiel von Baumgartner ja gewollt war und deswegen eine neue Spielsituation herbeigeführt worden ist.
Ja, gewolltes Handspiel war es, glaube ich, nicht. So hat es zumindest nicht ausgesehen. Aber sagen wir so, sie haben sich dann noch die Zeit genommen, um das Ganze auch genauer zu analysieren. Von dem her geht davon aus, dass die österreichischen Schiedsrichter auch dass die Regeln so drauf haben, dass sie das dann auch nach ein paar Minuten valide entscheiden kann, ob das ein reguläres oder irreguläres.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe da nicht einmal in den Wiederholungen erkennen können, von wem wird der Ball überhaupt abgefälscht. Ja. Also es ist nicht ganz schlüssig, finde ich. Aber ja.
Es waren, ich meine, das ist ja das Problem, ja. Das haben wir jetzt schon das dritte Mal zumindest, dass ich mich jetzt erinnere, in der laufenden Saison, dass solche Sachen von der Kameraposition und Perspektive nicht hundertprozentig aufgeklärt werden können. Wir haben in der Vorwoche das Tor oder nicht Tor von der Austria gegen Blau-Weiß Linz, oder war der Ball über der Linie oder nicht. Mhm. Wir haben jetzt bei Lass gegen Altach eine Situation gehabt, wo Schul vielleicht im Abseits steht oder nicht. Es gibt nur eine Kameraposition und er verdeckt den Verteidiger mit seinem Körper, deswegen wissen wir nicht, wo der Körper des Verteidigers war. Ja.
Es hat zumindest aus dieser Perspektive eher ausgehen, als wäre Juli im Abseits gestanden.
Im Grunde aber der VAR kann nicht entscheiden, weil der VAR sagt, er kann es nicht hundertprozentig sagen.
Ja, aber bitte kommen wir zum absoluten Fiasko vom VAR jetzt endlich. Ja, also dieses Rot, diese rote Karte an Thorsten Mahrer.
Also nochmal Erklärung, Austria Klagenfurt bitte. Gegen Rapid beim Stand von 1-1 war es, glaube ich, zweite Halbzeit, Zweikampf zwischen Thorsten Mahrer und Dursun, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das war gefühlt ein ganz normaler Zweikampf. Robert Klaus hat dann im Nachgang auch gesagt, das wäre nicht mal ein Foul für ihn gewesen. Und zunächst gelb und dann sieht er VAR eingeschaltet und auf einmal gibt es rot.
Thorsten Mara hat ja selber gesagt nach dem Spiel, dass die Rapidler um ihn rundum und um schon angefangen haben zu fragen, auch so, warum geht er jetzt raus, was macht er jetzt? Und dann auch schon ein bisschen angefangen zum Grinsen, weil das ist so eine geschenkte rote Karte eigentlich, ein Wahnsinn. Ein Peter Backholt nach dem Spiel, ich habe ihn selten so eine Fassungslosigkeit in seinem Gesicht gesehen. Ja. Und Peter Backholt war schon oft einmal für irgendwelche Sager gegen den VAR, oft zu Recht bekannt. Sie haben auch überlegt, dass jetzt eben einen Einspruch einlegen,
genau, ja.
Damit er für die nächste Partie halt eben nicht gesperrt ist. Ja, immerhin konnten sie sich mit einem Punktgewinn gegen Rapid trösten, ja, aber im Endeffekt, das war schon eine Aktion, wo ich mal auf den Schädel greife und mich frage, wieso holt der VAR überhaupt da den Schiedsrichter zum Bildschirm? Wieso soll er sich das nochmal anschauen? Und der Burgstaller dafür hat dann in der Nachspielzeit nichts, also halt die gelbe Karte nur gesehen. Ja, und das war eigentlich schon eine Tätigkeit, geht gegen den Hals. Ich weiß jetzt nicht, wer der Gegenspieler war, gegen Koch.
Ja. Also das war sicherlich mehr rot als der Zweikampf zwischen Mara und
Duschen. Wahnsinn. Natürlich, wenn du dieses Foul gibst, du kannst das Foul geben.
Warum dann schaltet sich da der VAR ein?
Ja, weil er sagte, es war quasi Verhinderung einer kleinen Torschuss.
Ja, aber Dusum wäre noch rechts ausgebrochen.
Ja, eben, das ist ja das Absurde. Ja, der macht den vor dem Foul den Haken da ins Irgendwo. Ja. Hey. Und sich das anzuschauen und zu sagen, okay, es war Foul, ist ja okay. Ja, dann soll er bei seiner Gelben bleiben, soll er den Freistoß geben. Ja. Aber sich das anzuschauen und dann zu sagen, okay, das war ein klarer Torschuss, wenn der vorbeikommt, dann eben, das geht sich halt nicht aus.
Ja, schwindelige Geschichte.
Ja, es hat für mich eigentlich auch keinen Sinn ergeben. Das war natürlich auch ein großes Thema auf Twitter bzw. X bzw. generell in den Social-Media-Kanälen. Der Meser hat geschrieben, warum sieht ein VAR und danach am Video ein ausgebildeter Bundesliga-Schiedsrichter ein Rotfoul, das niemand, nicht mal der erste halbwegs sympathische Rapid-Trainer seit etwa 1971 als ein Foul sieht. Und auch der liebe Kollege Stefan Blumenschein hat geschrieben, wenn ich mir anschaue, was der VAR heute wieder in der Bundesliga anstellt, hoffe ich inständig, dass die Admira noch viele Jahre in Liga 2 spielt. Diese Einrichtung macht alles, was das Stadionerlebnis ausmacht, kaputt. Eure generelle.
Ich muss jetzt kurz schauen, wer 1971 Kapitänner war.
Generelle Meinung zum VAR.
Robert Körner.
Okay, das ist schon eine Zeitl her. Ich meine, ja, da war. Poppt immer wieder auf, jede Woche. Ich bleibe aber dabei, dass die Erfindung an sich sehr gut ist.
Ja, man natürlich, muss halt einsetzen
was man,
können.
Ja, nein, was man daraus macht, ist dann natürlich was anderes. Es gibt genügend Erfindungen in der Menschheitsgeschichte, die eigentlich einen positiven Ansatz gehabt haben, aber dann negativ ausgelegt wurden. Bestes Beispiel finde ich auch KI. Ich glaube, die KI wird uns in Zukunft viel Arbeit und viel helfen, aber die wird hundertprozentig, beziehungsweise wird schon jetzt als sehr negatives Mittel eingesetzt, um Menschen zu verwirren, würde ich jetzt mal sagen.
In Zukunft müssen wir eh nicht mehr da sitzen, das macht dann alles die KI. Nein,
sicher nicht.
Was war die Frage?
Bist du ein großer VAR-Fan oder nicht?
Ich war mal Fan vom VAR, aber die Sache ist, vor allem mit solchen Entscheidungen wird es einfach immer mehr zum Lassen wir's. Wirklich. Mhm. Wenn wir es nicht einsetzen können, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das Problem ist, dass einfach die Kommunikation danach eher mäßig
schwammig
in den letzten Jahren. Naja, du kannst das ja zum Beispiel, das, was mir bei den österreichischen Schiedsrichtern manchmal einfach auch fehlt, dass man vielleicht einmal auch zu den Fehlern steht, dass man darüber offen diskutiert. Ich glaube, man fährt im Leben immer besser, wenn man einen Fehler gemacht hat, dass man den auch offen zugibt und das nicht versucht, irgendwie dann tot zu schweigen und nächste Woche hat es dann eh schon jeder vergessen.
Mich nervt es auch, dass der Schiedsrichter nach der Austria-Klagenfurt gegen Rapid-Partie einfach dann nicht einmal ein Interview danach noch führt. Weißt du, was ich meine? Das geht mir dann einfach auf die Nerven. Wie kann ich dazu da kein Statement abgeben?
Mein medialer Druck könnte man schon vorstellen, dass der natürlich danach groß ist. Anes Talic war, glaube ich, der Schiedsrichter, wenn ich mich nicht täusche, der auch noch eher ein jüngerer Schiedsrichter. Dementsprechend erstmals so, glaube ich, auch in Sachen VAR und generell bin mir gar nicht sicher, ob der schon so viele Bundesligaspiele in den Beinen hat oder in der Pfeife. Ich weiß nicht, wie man da das sagen kann. Aber ja, vielleicht einmal sie selbst.
Das war sein 13. Bundesligaspiel.
Ist wiebvielte?
13.
Ja,
also ja, hat Glück gebracht.
Ja, also von dem her verstehe ich schon auch ein bisschen, dass man da dann vielleicht sie nicht gleich vor die Mikros stellen möchte. Aber es ist jetzt nicht nur anästhalisch gewesen. Es ist ja einfach ein Thema seit Jahren, dass das Schiedsrichter, finde ich, ein bisschen zu defensiv über ihre eigenen Fehler sprechen. Hört sich zwar deppert an, aber ich glaube, dass man damit mit einer offeneren Kommunikation besser fahren würde, als wie man momentan die Strategie fährt. Ja.
Also ich bin bei dir, dass die grundsätzliche Idee das war, ist gut. Mhm. Und ich glaube, dass der VAR in Summe den Fußball trotzdem auch fairer macht. Aber in der Handhabung insgesamt, es ist halt auch irgendwie keine Lernkurve erkennbar. Wenn wir jetzt Saison für Saison sagen würden, ja, es ist immer noch nicht ideal, aber man merkt, sie kriegen das besser in den Griff, das besser in den Griff, das besser in den Griff. Ja. Aber jetzt haben wir die zweite Runde und sitzen da und können, brauchen schon zwei Hände, um abzuzählen, was sehr frag- bis grenzwertige Entscheidungen waren.
Mhm. Eine zweite Runde, also wie viele Jahre haben wir jetzt schon war, das ist ja dann noch ein anderes Thema. Also ist auch die Frage gekommen von Zlatansson, kann man den VAR noch irgendwie retten oder ist es schon zu spät? Meiner Meinung nach ist es zu spät. Ich bin der Meinung, ja, man kann es retten, denn das hat die Geschichte der Menschheit auch gezeigt, auch wenn, oder im Fußball, wenn ein Verein komplett in die Binsen geht, dann hat man immer wieder die Möglichkeit, da auch irgendwie das Ruder rumzureißen. Und ich glaube auch da, wenn man das vielleicht nochmal neu aufsetzt, vom Setup ein paar Dinge verändert, auch in der Kommunikation ein bisschen was verändert, dass das auch anders ankommt und dementsprechend auch mehr von der österreichischen Fußball-Community aufgenommen wird.
Hoffen wir es.
Ja, es bleibt mir zu hoffen, dass es besser wird. Ich sehe es derweil nicht.
Ja, ich tue mir ja auch schwer. Frage auch an unsere Community, bitte in die Kommentare, was hält ihr von VAR, beziehungsweise ist der überhaupt noch zu retten? Ich finde, den besten Tweet dazu hat am Wochenende der liebe Kollege Speckkopf, Fettkopf, Honigdachs auf Twitter abgegeben, der das Ganze wie folgt nochmal zusammengefasst hat. Der VAR Österreich wurde meiner Meinung nach selbst, was nochmal? Der VAR Österreich würde meiner Meinung nach selbst nach sechsminütigem Videostudium das Geschlecht eines Babys nicht eindeutig feststellen können. Ist es ein Premium, ein Gold oder ein Platinum-Tweet?
Super Deluxe, Mega-Fan, unterschreibe ich.
Baby im Bauch oder schon außerhalb?
ich gehe davon aus, dass das dann schon außerhalb ist. Ja.
Okay, ja. Ja, dann finde ich ihn stark.
Ich glaub, so hat er es zumindest gemeint. Ich meine, es war ja nicht, wir haben ja noch eine Szene, die wir diskutieren müssen, nämlich bei der Partie Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß Linz. Oskar Kluch, ich habe keine Ahnung, was er da vorgehabt hat, gegen Christian Dobras. Bodycheck komplett random aus. Ich meine, da war der Ball 5 Meter entfernt und der hat einfach Bock gehabt, glaube ich, in Dobras einfach mal wegzuchecken.
Ein sehr interessanter Rempler. Wahrscheinlich war das freundschaftlich gemeint. Ich weiß es nicht.
Ja, aber was war das? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Idee war, aber kannst eigentlich auch Elfer geben, ne?
Ja. Ja, okay, aber im Grunde genommen schon eh. Nein, aber
also wenn es irgendwo im Strafraum, wenn der Ball so pseudomäßig auf die Hand fällt und es gibt einen Elfer, dann kann es da aber auch einen Elfmeter geben.
Vor allem die Abwesenheit des Balles macht ja, finde ich, das Foul schon noch schwerer. Ne?
Ja, eh. Also es war eigentlich nur rein auf den Körper von Christian Dobras bezogen. Also
man keine hätte Ahnung, sich natürlich Fede gehabt haben. Nicht beschweren dürfen, wenn es da wirklich einen Elfer gibt, ja. Aber
ich hätte ein Öfer-Game, aber wurscht. Bleiben wir gleich bei der Partie. Ja. Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß-Linz. 5:1 haben die Mozartstädter gewonnen und generell bei Red Bull Salzburg so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung in eine neue Ära unter Pep Leinders.
Ja, und völlig zu Recht. Ja. Also ich finde, es macht wirklich Spaß, die Spiele von Red Bull Salzburg sich anzuschauen. Da ist vorne was los, da ist hinten was los. Sie haben nach 2 Runden ein Torverhältnis von 8:3. Ja. Ich habe das hochgerechnet, das wären nach 32 Runden ein Torverhältnis von 128:48.
Das ist im Bereich des Möglichen, ja. Ja. Okay, aber über zu Zeiten und von Jonathan Soriano hat man die 100er
Tore gemacht. Die erste Jesse Marsch-Saison 110 Tore.
110 Tore? Ja,
Wahnsinn, ja. 1920. Ja. Und ich sage, Red Bull Salzburg wird am Ende der Saison einen Schnitt von mindestens 2,8 bis 3 geschossenen Toren pro Partie haben.
Ja. Und Gegentore?
Ja, Gegentore würde mich interessieren.
Verteidigung schwimmt schon ein
bisschen. Ja, auch über 1. Ja, okay. Aber ich meine, das Geile ist, ja, es funktioniert hinten noch nicht so gut, sagen wir mal noch, ja. Und die Restverteidigung ist eher Vogelwild teilweise, aber es ist wurscht, ne? dann fangen sie sich halt zwei, weil die machen eh mindestens drei in jeder Partie.
Darauf kannst du dich halt auch nicht immer verlassen, logischerweise.
Ja,
aber ich finde schon unter Leinders auf jeden Fall wieder sehr attraktiver Fußball in Salzburg. Systemumstellung auf 4-3-3 super funktioniert. Das Spielermaterial gibt es ja auch einfach her, dass du 4-3-3 spielst, ja, und ja, auf die offensive Variante. Aber, das muss ich schon sagen, Salzburg braucht dringend Verteidiger, Innenverteidiger vor allem. Mhm. Ja. Wenn jetzt ein Solé, wie man jetzt irgendwie gehört hat, heute Hoffenheim, höchstwahrscheinlich der Deal. Ich meine, jetzt ist es 12:07 Uhr, Mahlzeit übrigens. Wenn der jetzt auch wegfällt, ja, die brauchen dringendst welche. Die haben ja was bei Du, Blank, Piatkowski und Oko. Und der ist aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob der fit ist gerade, aber brauchen Innenverteidiger. Vor allem, wenn es da wirklich Champions League schaffen oder generell einfach im Europacup sind mit der Bundesliga, finde ich, die brauchen neue Innenverteidiger.
Ja, nein,
oder zusätzliches.
Ich gehe auch davon aus, dass da noch was kommen wird. Ja. Man merkt auch irgendwie, er sucht noch ein bisschen gefühlt das richtige Setup da in der, in der letzten Reihe.
Ja, ja, das stimmt schon.
Blank bei Du, dann jetzt Piatkowski wächst wieder mehr rein für Blank. Jetzt spielt Melberg dann Linksverteidiger, wo eigentlich, ich meine, natürlich wieder ein bisschen rotieren müssen auch, wo ich Terzic mega finde in der Saison. Aber offensiv ist das halt schon jetzt und auch da wird sicher noch was kommen. Ja. Ist das schon allererste Sahne. Also ich meine, es sind erst zwei Runden gespielt, aber wenn nicht einer aus dem Duo Kloch und Kjærgaard Spieler der Saison wird, dann würde es mich sehr wundern.
Alter, der Pass von Kjærgaard auf Pietstrup.
Wahnsinn.
Also die Lücke musst du erst einmal finden und sehen. Also das ist wirklich ein Wahnsinnszuspiel gewesen. Aber eben auch die Flügelstürmer kommen jetzt viel besser zur Geltung. Nene, der ist eigentlich gemacht für diese Flügelstürmerposition. Der hat einfach in den letzten Jahren nie so wirklich Fuß fassen können, weil einfach diese Position es nicht gegeben hat bei Red Bull Salzburg. Und ich glaube, gerade Adage Maiejo und Nene, die könnten eben jetzt die großen Nutznießer dieser Systemumstellung auch sein. Und so, wie du gesagt hast, es fallen viele Tore, egal ob es für Salzburg sind oder dagegen. Und ich glaube, dass Salzburg und das Publikum in der Mozartstadt das auch brauchen, dieses Spektakel. Erinnert euch zurück vor knapp 10-12 Jahren unter Huub Stevens, das war Minimalistenfußball. 1-0, 0-1, 1-1, 1-0, in den meisten Partien eben 1-0 ausgegangen. Das hat die Zuschauer eigentlich rausgetrieben aus der Red Bull Arena. Und du brauchst gerade bei Red Bull Salzburg diesen Fußball, diesen Entertainment-Fußball. Du
brauchst jetzt gar nicht so weit zurückbringen. Ich meine, auch der Jäßle-Fußball war jetzt nichts, wo man sagt, bist du deppert.
Okay, aber im Vergleich zu Huub Stevens war es nochmal eine andere Nummer.
Gut, das sind aber auch eine andere Trainergeneration.
Aber zum Beispiel, also mich erinnert das ein bisschen an Co-Adrianse-Fußball. Das war für mich eigentlich so der geilste Fußball, den es seit der Red Bull-Ära gegeben hat. Co-Adrianse in seiner ersten Saison, das war Vogelwild nach vorne, Marc Janko, Somen Joy, ich meine, was die da in der Offensive abgeliefert haben, das war wirklich zum Zungeschnalzen. Und so ein bisschen ist das da jetzt auch zu erkennen. Klar, beides Niederländer, von dem her ähnliches Spielverständnis und eben auch Art und Weise, wie Fußball gespielt wird.
Ja. Und es hilft ja dem Verein in weiterer Folge auf dem Transfermarkt auch. Du verkaufst leichter oder teurer an Offensivspieler, der, keine Ahnung, 20 Tore und 15 Assists hat, als einen, der nur die Hälfte der Scorerzahlen hat.
Ja, ich sagte auch, Dakim und Jeo, das sind auf jeden Fall die neuen großen Gesichter dann von Salzburg. Also die werden denen einige Millionchen aufs Konto bringen.
Und wenn Konaté wieder zurück ist und seine 20 plus Tore macht,
ist ja auch das, eigentlich fällt dir der Konaté aus und es ist, glaube ich, in der Offensive spielt es da eigentlich keine Rolle, ob der Konaté da jetzt verletzt ist oder nicht, ja. Weil sie haben so starke Spieler einfach da vorne. Unglaublich.
Zu stark? Also gab auch die Frage von Wander, wird es jetzt ja schon nach der zweiten Runde, gibt Salzburg den Tabellenplatz noch einmal ab?
Ja, aber sie holen sich noch einmal.
Ja. Glaubst du?
Ja. Das sind abgeben noch einmal?
Ich glaube schon. Jetzt das sind zwei Runden gespielt.
Ja, bitte. Nein.
No, also der Vorsprung beträgt erst zwei Punkte.
Ja. Schon.
Ja.
Schon zwei Punkte.
Eigentlich erst.
Zwei Runden und schon zwei Punkte Vorsprung. Nein, also von dem ich war mir auch nicht ganz sicher.
Weißt du, das kannst du auch hochrechnen, ne?
Ja.
Wenn es mit 32 Punkten Vorsprung meist, aber bei der Halbjährung und so weiter.
Aber. Punkteteilung, ja. Aber das lassen wir weg. Liebe Kollege Christoph Posnek hat auch geschrieben, wie viele Verteidiger werden in dieser Saison noch von Jeo und René Schwindelig gespielt.
Alle.
Da gehen wir auch noch hinzufügen. Also der schaut schon sehr, sehr gut aus. Was aber weniger gut ausschaut, ich bleib dabei, ist eher die Zuschauerzahl bei Red Bull Salzburg. Auch wenn Pep Leinders, doch für mich etwas überraschend, dem Publikum ein Kompliment ausgesprochen hat. Der hat nämlich die Stimmung in der Red Bull Arena angemerkt, dass die so herausragend war, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Blau-Weiß-Linz. Du runzelst ja die Stirn, also was willst du sagen?
Naja, ich finde jetzt da
also, du
knapp.
Aber ja,
achso, ich auch. Achso, ich hab nicht geschaut.
Ich glaube, der Patrick will genau dasselbe gerade sagen wie ich.
Ich finde, knapp unter 11.000 Zuschauer sind für Salzburg-Verhältnisse in einem Spiel gegen, bei allem Respekt, Blau-Weiß-Linz, finde ich jetzt nicht schwach.
Ja, Saisonauftakt. Genau das hätte ich jetzt
also gesagt. Ja, aber ein Heimspiel-Saisonauftakt in der Bundesliga.
Ja, ja. Davor Twente.
Ja, jetzt kommen. Ne? Okay, bei Twente kannst du auch mehr Zuschauer eigentlich mobilisieren. Da geht es um die Champions League.
Ja, ja. Da waren es 17, glaube ich, knapp über 17.
Ja.
Aber beim Patrick 10.700 gegen Blau-Weiß-Linz im Sommer in der schon Ferienzeit.
Aber jetzt hat Sepp Leinders.
Jetzt komm jetzt halt. Was hast du am Wochenende gemacht? Du bist auch lieber ins Freibad gegangen, als dass du ins Stadion gehst.
Ja, sie waren bergum, okay? Semmering, Niederösterreich, hat hier nochmal auch. Danke für dieses tolle Angebot.
Was brennt da jetzt für Schleichwerbung ran?
Ja, ich hoffe, dass ich gesponsert wird irgendwann einmal
von
den Niederösterreichern. Nein, es gibt sicherlich eine Burgenland-Karte auch, um das jetzt nochmal, nicht nur die Niederösterreich-Karte so hervorzuheben. Trotzdem die Aussage ist natürlich schon ein bisschen skurril von einem Trainer, der über Jahre weg jetzt an der Anfield Road in der Schaltzentrale
so
der Emotionalität des internationalen Fußballs gearbeitet hat und dann hebt er die 11.000 Zuschauer in der Red Bull Arena vor.
Ja, wahrscheinlich hat er sich auch weniger erwartet. Weiß ja nicht.
Noch weniger erwartet.
Naja, ganz ehrlich.
Kann natürlich auch sein.
Er muss ja auch, er wäre ja auch blöd, wenn er die Stimmung nach einem 5:1 der Fans und die dürfte ja wirklich, er wäre ja auch dumm, wenn er
das aber ich würde es auch gar nicht erwähnen.
Ja. Er ist halt neu, er will gut ankommen, lassen. Ja, du willst das nicht anders machen.
Sorry, es ist mir too much.
Aber woher hast du diese Zuschauerzahlen eigentlich alle?
Ich habe diese Zuschauerzahlen von unserem lieben Kollegen Michael Turkovic. Der Fancheck, der wird natürlich jetzt auch in der Ansa-Konferenz wöchentlich so ein bisschen unter die Lupe genommen werden. Wer war denn die Nummer 1 in dieser Runde?
Das Steyr-Derby Sturm gegen Hartberg war ausverkauft, 15.423 Menschen in Graz-Liebenau.
Das kann man sich ja richtig geil merken irgendwie. 1, 2, 3, 4, 5, kommt alles vor. Entschuldigung, ich hab laut gedacht.
Ja, zweiter Last gegen Altach.
Ich habe meine Balotelli-Festspiele gesehen.
Santos.
Wirklich.
Balotelli-Festspiele, 2:1.
Da war er Balotelli. Diesmal in Linz war er Balotelli.
Wir haben noch ein Balotelli-Dornbirn-Trikot, das
geht halt mal in der Saison voraus. Wow.
Ja, beim Lask Pfiffe.
Dabei haben sie gar nicht pink getragen diesmal. Ne?
Ja, sie haben nicht pink getragen. Mhm. Ja, aber trotzdem, ganz ehrlich, ich verstehe ja so diese ganze Transferpolitik vom Lask nicht. Also da lasse ich jetzt einmal den Boateng-Transfer außen vor, den ich für ganz schlimm halte. Aber auch sonst, das ist irgendwie so Fußballmanager-Level auf...
Der Lask ist das Chelsea von Österreich.
Ja, das stimmt. Also Chelsea holt eben 8 Torhüter und der Lask hat, glaube ich, 8 Innenverteidiger.
Ich habe mir das heute angeschaut, mal ganz kurz. Chelsea hat einfach gerade 42 Spieler im Kader. Ja, 42.
Ja, und wie viel sind ausgeliehen? 110.
Ja, wahrscheinlich noch ein paar, aber so das hat mich schockiert. Aber,
Lask natürlich auch verloren, 2:1. Gustavo Santos hat die Partie gedreht, trotzdem zweitbester Wert. Danach kommt schon Red Bull Salzburg gegen Blau-Weiß-Linz und dann die Austria, die Swifties, haben das Ganze nochmal auf 10.666 gehoben. Mhm. Und dann schon ein ziemlicher Abfall. Und dann nochmal ein ärgerer Abfall. Wir haben von Austria Klagenfurt Rapid knapp fast 6.000 Zuschauer.
Hätte ich mir auch mehr erwartet.
Im Wörthersee-Stadion. Auch da, die tun sich einfach schwer, wirklich kontinuierlich mehr Zuschauer ins Stadion zu bringen. Ich glaube, sie sind da ziemlich am Limit. Ich glaube, dass Austria Klagenfurt da keine Luft nach oben
hat. Ich glaube einfach auch, dass Kärnten ein bisschen sehr auf den Eishockey auch fokussiert ist. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob da das...
Gerade nicht.
Ja, gerade nicht. Ja, jetzt sind sie alle auf Urlaub.
Ja,
Aber es sind ja auch genug am Wörthersee. Ja.
Egal, heben wir mal was anderes hervor.
Gibt es keine Kärnten-Card, wo man gratis Austria Klagenfurt spielen kann?
So oder so 50%.
Da kannst du dich noch erinnern, Austria Klagenfurt Aufstiegssaison, da hat es ganz viele Freikarten damals ergeben für die ganzen Spiele von Austria Klagenfurt, weil da eben das Ziel war, die Leute endlich wieder ins Stadion zu bringen mit Pyro schon und Pipapo.
Ja, vielleicht sollten sie sowas überlegen wie bei Liefering einfach, dass da mal eben auch so ein Freispiel gibt. Na, Liefering hat ja auch fast alle Heimspiele kostenloser Eintritt. Also.
Ich finde eigentlich total diskriminierend gegenüber dem SK in Vienna und Ried, glaube ich.
Aber um jetzt was zur Verteidigung von Austria Klagenfurt zu sagen, es hat 5 Vereine gegeben, deren Heimpremiere in der Bundesliga weniger Fans gehabt haben. Ich meine, jetzt die WSG Tirol mit 2230, Hartberg in der Vorwoche mit 3000, Altach in der Vorwoche mit 4355, der WRC diesmal in der Vorwoche mit 5100 und Blau-Weiß-Linz mit 5500.
Also Blau-Weiß-Linz war ausverkauft.
Ja. Und es waren mehr in Klagenfurt.
Ja, wie viele Rapid-Fans waren dabei, ist halt auch die Frage. Ja,
das ist ja Rapid als Gegner gehabt.
Also,
aber jetzt reden wir über die eigentliche Partie, über die wir sprechen ganz wollen. Ehrlich. WSG, GRK.
Na, ich dachte eher Wacker Innsbruck gegen Sinsmet.
Ja, nein, jetzt, also die Nummer 1 in Tirol, nach wie vor Wacker Innsbruck.
Ist geil. Ja. Wie viel? 118 mehr Zuschauer als am Tivoli bei der WSG.
2230 Zuschauer.
Für vierte Liga, ja.
Also bei 2230 Zuschauer bei WSG gegen GRK und Wacker Innsbruck in der vierten Liga gegen Sinsmet.
Ja. Kennst du die Metropole nicht, oder?
Nein, kenne ich nicht. Hatten an diesem Wochenende 2348 Zuschauer.
Und in Osttirol mal 3 gegen Rotenthurn 950.
Ist auch geil.
Komplettierer. Ja, also von dem
ich liebe den Fancheck, super.
Ohne Scheiße, ich bin ein Riesenfan von diesem Fancheck. Ich finde das, wie das der Ricci macht, hervorragend. Du hast es natürlich auch das Setup dazu beigesteuert, Harald. Mit meiner heftig argen Excel-Liste, die du mir gerade vorher gezeigt hast. Super. Okay.
Ja. Und ich finde auch diese Erkenntnisse, was er unten dann noch schreibt, was aufgefallen ist, dann auch immer ziemlich interessant noch. Ja, also
bin ein großer Fan.
Also, schaut euch das an und wir werden sicherlich den Ricci in dieser Saison auch mal in die ANSA-Konferenz einladen, um vielleicht ein bisschen näher die Zuschauerzahlen auch unter die Lupe zu nehmen.
Im Winter machen wir Fancheck-Special mit Ricci Dukovic.
Ja, können wir es machen.
Ricci. Jetzt weißt du es auch.
Sehr gut. Jetzt aber eine kurze Pause und dann geht's weiter mit den User-Fragen.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand...
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Weiter geht's mit unserer Rubrik Fuck ANSA-Konferenz. Hier stehen Fragen und Inputs unserer User im Fokus und den Start macht Kick Wichtel, der vom Saisonstart scheinbar ziemlich gehypt ist, hat nämlich geschrieben, so spannend war Liga 1 noch nie, sowohl die Meisterschaft als auch der Abstieg werden bis zum Schluss spannend bleiben. 4 Plätze für das obere Playoff sind zwar vergeben, dann ist aber nahezu alles möglich. Wer sind die 4?
Also ich wollte gerade sagen, es ist echt nur 6 Punkte zwischen ersten und letzten Platz.
Ja, das ist aktuell. Klar, wenn es so bleibt.
Absurd, wie eng das beieinander ist, gell?
Ja, wer sind die 4?
Salzburg, Rapid, Sturm, LASK, Fragezeichen.
Ich glaube, er meint genau die 4. Ja,
ja, ich glaube es nämlich. Ja. Ich gehe auch davon aus. Aber ich finde die Reihenfolge von dir interessant.
Das war das bewusst jetzt? Das ist die aktuelle Tabelle.
Achso, okay. Man dachtest du jetzt irgendwie vielleicht Rapid schon als ersten Verfolger von Salzburg siehst.
Die aktuelle Tabelle.
Okay. Schauen wir noch ans andere Ende.
WSG Tirol.
Der Meistergruppe. Die haben aber, glaube ich, im Abstiegskampf für die WSG in dieser Saison nichts zu tun haben, glaube ich. Der Markus hat die Frage gestellt, gibt es heuer einen klaren Abstiegskandidaten für euch oder wird es in Runde 32 entschieden?
Also im Vergleich zum letzten Jahr, wo Austria Lustenau für mich auch im klarer Abstiegskandidat Nummer 1 war, ist es heuer richtig, richtig schwer. Ich kann es da nicht
sagen. Du hast Anfang des Jahres noch gesagt, Austria Lustenau schafft den Turnaround und bleibt in der Liga.
Ja, das aber am Anfang der Saison habe ich gesagt, sie steigen ab. Ja,
weil da die haben 8 Kaderspieler gehabt.
Ja, aber Andi Herauf ist dann gekommen.
Ja, ich bin halt ein Optimist. Ich habe gedacht, in der Rückrunde funktioniert es halt.
Ja, okay. Ich meine, ich hoffe, dass es erst in der 32.
Runde also entschieden wird. Ich sehe keinen klaren Abstiegskandidaten. Ich meine, ja, noch sehr früh natürlich kann da irgendwer jetzt in gröbere Probleme kommen, aber es ist jetzt niemand, wo ich sage, die da wischt, wenn sogar Altach in Linz gewinnt. Ja. Also mein Abstiegskandidat Nummer 1 wäre schon Altach.
Wenn es jetzt nicht dieses 2-1 gegeben
hätte? Nein, auch mit dem 2-1, ja. Okay. Also sind schon mein Abstiegskandidat Nummer 1, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, die da wischt fix.
Bregenz, Altach und Lustenau in Liga 2.
Ich habe irgendwie ein Gefühl, für Blau-Weiß könnte es ein bisschen eng werden heuer.
Nein, das glaube ich nicht.
Weiß nicht, zweite Saison, das ist immer dieser Klassiker, zweite Saison, ich weiß nicht. Also ich habe keinen Favoriten, aber ich glaube Blau-Weiß wird auch ein bisschen schwerer haben.
Auge, Habeck. Ich meine, okay, jetzt aktuell natürlich mit 0 Punkten. Ich glaube, der Fredl Data hat, glaube ich, Habeck als potenziellen Titelkandidat eingeschufft.
Als Absteiger jetzt, oder was?
Warten wir es ab. Okay. Warten wir's ab. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob Habeck so diese Rolle spielen wird, die sie in der Vorsaison gehabt haben. Nächste Frage. Tobi King 95. Wer wird in dieser Saison Torschützenkönig?
Ein Salzburg-Spieler.
Karim Konaté. Fahrerpick deiner?
Ja. Ein random Pick. Malone.
Ja, interessant. Okay. Khan Atasoe 7 fragt uns, was traut ihr Konstantin Alexa in den kommenden Monaten, Jahren zu? Wahnsinnsdebüt von Alexa.
Geiler Sprint.
Ja, richtig geiler Sprint. Ich war mir nur nicht sicher, ob er so schnell war oder der Gegenspieler so langsam.
Der WRC-Kicker hat schon längst abgeschalten gehabt, leider. Ja. So das Ding, ja. Weiß ich nicht, der Harald kann wahrscheinlich mehr über ihn berichten. Nein,
also er ist tatsächlich richtig schnell und hat sich gut entwickelt. Hat erst im März sein Debüt für die Young Pirates gegeben. Mhm. Also die Austria baut schon auf ihn, aber es ist jetzt nicht so, dass der jetzt nächste Woche in der Startelf stehen wird. Also der hat schon noch ein paar Meter zu gehen.
Meter zu laufen.
Und ein paar Meter zu sprinten.
Findest du auch? Entschuldigung, mein Laptop ist gerade.
Alles gut.
Ja.
Durch Papierflieger basteln.
Genau. Mach weiter.
Also ich glaube, dass er in der Saison 15 Tore in der Regionalliga Ost macht.
15 Tore in der Bundesliga.
Ich war schon was jetzt.
Ich finde den Laufstil sehr interessant von ihm.
Ja.
Ist es nur mir aufgefallen?
Nein, mir auch. Nur beim Sprint so.
Ja. Ich meine, keine Ahnung, wie er sonst läuft oder ob es dann beim Sprint dann nochmal sich der Laufstil ändert, aber ich hab's
unorthodox.
Ja,
nennen wir es unorthodox.
Das ist auf alle Fälle. Aber da hat es schon viele Stürmer und Spieler generell gegeben, wo ich mir das gedacht habe. Also das ist jetzt ja nicht der Erste, der mir da ins Auge
schaut. Ich meine, hat einen Laufstil. Ich glaube, wir eher weniger.
Ja, ich glaube schon auch. Niklas H. Habt ihr schon mal wegen Fußball geweint? Und wenn ja, warum? Das finde ich eine gute Frage.
Gestern. Na, Spaß eigentlich. Nein, ich glaube nicht. Also bei der Euro war ich kurz davor, glaube ich. Also wirklich, das gegen die Türkei hat schon sehr weh getan, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern.
Also als Kind auf jeden Fall mal, aber sagen im Grund nicht.
Als also jetzt als Zuschauer nicht. Beim Fußballspielen selber, glaube ich, schon als Kind. Ja.
Nein.
Also jetzt gar nicht wegen Niederlagen, sondern weil Schmerzen.
Wirklich?
Ja. Nein.
Habe ich nicht gehabt.
Du bist aber nie in die Schmerzgrenze gegangen.
Ja. Könnte man die Frage andersrum an Cristiano Ronaldo stellen? Hast du schon mal beim Fußball nicht geweint?
Hui, ja, na, Orgatis von dir. Ich glaube, so das letzte Mal, wo ich wirklich aufgrund vom Fußball, von einem Fußballspiel geweint habe, man verbindet jetzt ein Trainer nur mit was Traurigem, aber Europameisterschaft 2012, Public Viewing, Deutschland, Italien, ich war ziemlich betrunken, muss ich sagen. Aber als Mario Balotelli die zwei eingekaut hat und dann er, bleib mal ruhig. Ich meine, ich war total schon emotionalisiert und er dann zu seiner Adoptivmutter gelaufen ist und sie umarmt hat, das war so ein bewegender Moment. Ach, ich glaube, da habe ich zumindest feuchte Augen gehabt.
Ich habe gedacht, du meinst, also die Muskeln spielen hat lassen bei seinem Torjubel, dass du da geweint hast.
Das ist danach war natürlich viel emotionaler.
Okay.
Ja. Tränen der Rührung. Ja, ja, okay.
Jakob Habirel, wo platziert sich der GRK vor der Punkteteilung?
Platz 7.
Ich würde den GRK auch so zwischen 7 und 9 einstufen. Ich glaube, fürs obere Playoff, für die Meistergruppe wird es nicht reichen, aber ich glaube, dass der GRK auch in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.
Ich sage 8. Ich glaube, dass bis zum letzten Spieltag die Plätze 5 bis 8 noch um die Meistergruppe spielen werden.
Ja, also der Kampf um den Strich war in den letzten Jahren ja immer wieder spannend. Und zum Abschluss die Frage, Matthias Merath, gegen wen wird der GRK den ersten Dreier holen? Das sage ich da jetzt nämlich bei unserer letzten Rubrik, nämlich dem Laola 1 Tippspiel. Ihr dürft gerne mitmachen und eure Tipps natürlich auch abgeben unter tippspiel.laola1.at. Wir haben eine eigene Gruppe erstellt mit dem Laola 1 Stammtisch, wo auch unser Experte Andi Ogris seine Tipps abgibt und da, glaube ich, 30 Plätze hinter mir rangiert. Also ich bin ziemlich gut dabei, glaube ich, in dieser Level 1 Stammtischgruppe mit Platz 11 und generell auf Platz 45 von 456 Usern, die da mit dabei sind und ihre Tipps in der Bundesliga abgeben. Wo seid ihr denn?
Respekt.
Ha, wo bist denn du? Ich bin auf Platz 45.
Insgesamt oder in der Stammtischgruppe?
Na, insgesamt.
Okay, na, insgesamt ist mein Ziel, es nächste Woche in die Top 150 zu schaffen. Ich bin 151.
Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich bin irgendwas bei 200.
Und der Freundin, die ownt da alles?
Ja, die zerlegt arg. Sie fragt mich nicht einmal, was sie tippen soll. Das hat sie bei der Euro immer gemacht, aber ja, diesmal tippt sie selber. So und es war ohne Scheiß, es ist wirklich gescheiter gewesen. ja, stark.
Na schau, aber dadurch, dass ich jetzt da mit weitem Vorsprung in der Bundesliga zumindest die Rangliste da intern in der Ansa-Konferenz anführe, habe ich mir ein paar Tipps für den kommenden Spieltag überlegt und Matthias, es wird am Wochenende soweit sein, GRK gewinnt gegen Blau-Weiß mit 2:1, das ist mein Tipp, Austria Klagenfurt gegen Sturm, ich glaube, dass Sturm stolpern wird im Wörthersee-Stadion, 1:1, auch wenn sie eigentlich eine super Bilanz haben in Klagenfurt. LASK gegen Salzburg, für mich so eine typische Partie nach dem Weiterkommen gegen Twente, so ein bisschen die Luft draußen bei Salzburg. Es gibt ein 2:2 gegen die Linzer, Rapid souverän 3:1 gegen das Team von Philipp Semlic, Altach und Wolfsberg Fahrt 0:0 und Happeck gegen die Austria. Es geht wieder einen Schritt zurück für Dragovic und Co. Happeck gewinnt.
Hast du jetzt gegen. Gesagt, auch ein Tipp bei Rapid gegen WSG, weil ich habe nur gehört, dass sie gewinnen werden.
3:1. Hat er gesagt. 1:0 Hartberg aus der. Das hast du noch nicht gesagt.
Ja, habe ich schon gesagt. Ja. Sie steigen trotzdem
ab. Hast du nicht gemeint, für die Austria sind die nächsten Gegner eh machbar?
Ja, eh, aber trotzdem. Aber, ja, machbar schon, aber trotzdem Tipp auf 1:0. Eher machbar als.
So, meinst jetzt du diesen Tipps noch was sagen oder passt schon?
Ich weiß nicht. Nein, passt schon.
Passt schon.
Ich glaube, wir überziehen schon ein bisschen. Also wir müssen uns ranhalten. Das war auf jeden Fall Episode 16 der Ansa-Konferenz. Wir sind in einer Woche zurück. Folgt uns, hört uns, empfiehlt uns weiter und gönnt euch morgen die Zwarer-Konferenz. Ciao.
Servus.
Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, also ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.